Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ein herzliches Hallo, es ist wieder Zeit, über Basketball zu reden. In dem Podcast Talking Basketball Folge 51. Hier ist Olli D. und hier ist mein Wegbegleiter zum 51. Mal, Stefan Koch. Grüß dich, Stefan.
Hi, Olli.
Du siehst ein bisschen müde aus. Ich kann das sehen, die Podcast-Hörer und Hörerinnen nicht, aber du siehst müde aus.
Du siehst auch müde aus. Wir können das vielleicht auch erklären. Wir zeichnen diesen Podcast heute am Donnerstag, den 9. März, auf. Und wir beide waren gestern in Ulm und haben das Eurocup-Spiel Ulm gegen Slowosanske aus der Ukraine übertragen. Und da ich Olli immer noch nach Hause bringen muss, weil ich dann sein Chauffeur bin, war ich um 20 vor 3 im Bett.
Ja, das macht er gut, ist ein ordentlicher Fahrer. Wir sind noch nicht geblitzt worden. Er ist ein bisschen was, hat einen Charme vom Sonntagsfahrer, aber es ist alles gut. Bin zwar eine Stunde später nach Hause gekommen als geplant, aber sicher nach Hause gekommen. Aber darüber wollen wir gar nicht reden. Heute werden wir international. In den vorgegangenen 50 Folgen hatten wir noch nicht so viele, die einen anderen Pass hatten als den Deutschen. Ich erinnere mich eigentlich nur an den Finnen aus Bonn. Oder?
Thomas Isser. Ja gut, wir hatten noch Tommy Klebeis, aber Tommy Klebeis hat ja zwei Pässe. Ja. Der hat ja auch noch, wir hatten aber Raul Korner. Raul Korner ist auch nur Österreicher. Also ich will es jetzt nicht so ganz durchgehen, aber es ist auf jeden Fall jemand, der sehr, sehr gut Deutsch spricht, aber aus dem eigentlich nicht deutschsprachigen Ausland kommt, aber aus einem Land, das an Deutschland grenzt und in dem viele Menschen die deutsche Sprache sprechen, aber nicht alle auch nur annähernd so gut wie er.
Wohl wahr. Und wir werden heute mit einigen Klischees auch aufräumen, da bin ich ziemlich sicher, die zuhören. Denn wir haben jemanden aus einer Basketballnation bei uns.
Ja, oder? Absolut.
Das ist ein Klischee, es ist keine Basketballnation.
Also wir haben jemanden, der eine super erfolgreiche Karriere als Spieler hatte und der jetzt als Trainer genauso nachlegt. Also das findet man ja auch selten, dass jemand in beiden Bereichen sowas hinlegt wie er, und allein das macht ihn schon super, super interessant.
Dann feuer doch mal deine wichtigste Frage ab, die du immer hast, bevor du dann wieder nach Hause gehst.
Ja, lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
Ja, habe ich. Mein zweiter Vorname ist Hendrik.
Ja.
So. Viele wissen vielleicht schon Bescheid, als sie gehört haben, wer denn da spricht. Möglicherweise.
Ja, mag schon sein. Wir müssen jetzt das ja auch nicht bis ins St. Nimmerleins drehen. Also, lieber Gast, verrate uns bitte deinen Namen. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist.
Was heißt denn das? Wenn ich da die erste Frage mal beantwortet habe, war es dann so, dass mein Akzent so stark war, dass jetzt alle Hörer wissen, wo ich herkomme? Meinst du das?
Ich glaube, es klingt so, als wenn du aus dem Ruhrgebiet kommst. Typisch deutsch, nein.
Also, ich komme auch aus dem Ruhrgebiet. Also, das Ruhrgebiet grenzt da jetzt die holländische Grenze.
jetzt hast du
und,
dich.
Ich bin, ja, genau. Und ich bin dann auch 5 Kilometer von die deutsche Grenze aufgewachsen. Und in Holland, obwohl es ein kleines Land ist, gibt es Dialekte. Und da in der Achterhoek heißt das Gebiet, so an, wo ich aufgewachsen bin, da gibt's auch viele deutsche irgendwie Slangwörter, die wir aufgenommen haben. Und das ist Grenz ans Ruhrgebiet. Und okay, gut. Da ich habe natürlich auch, jetzt werden wir es auch verraten, auch 2 Jahre im Ruhrgebiet oder genau da unten auch 2 Jahre gespielt. Und da gibt's auch einen Akzent, ne? Hölsch halt.
Und, herzlich willkommen, Hüb Stevens.
Ach nee, das war... Ja, Hüb Stevens, nee. Also ich bin Gerhard Homming. Ja, Gerhard Homming oder eigentlich Gerhard Homming. Aber auch in Kölsch gibt es viele, also holländische eigentlich Worte, wie Icke und weiß ich was alles. Und das habe nach 3 Jahren Berlin, wo das nicht der Fall war, habe ich mich schon gewundert, warum das ist, die 2 Jahre in Köln.
Gut, aber wir müssen jetzt trotzdem nochmal bei deinem Vornamen nachhaken.
Okay.
Ist dein eigentlicher erster Vorname nicht Gerrit?
Ja, das ist, also ich würde gar nicht sagen, dass das was Holländisches ist, aber das ist was Spezifisches, das meine Eltern gemacht haben. Also auf meinem Pass steht Gerrit Hendrik Homming. Ja. Aber von dem Alter, dass ich irgendwie etwas verstehen konnte und hören konnte und sprechen konnte, also 10 Jahre alt, nee, bin ich immer, also Spitzname, weiß ich nicht, ob das richtig ist, weil Nickname ist es nicht. Nee, aber Gerd oder Geert ist die Name, womit ich aufgewachsen bin. Also Geert, aber auf meinem Pass steht Gerrit Hendrik Hamming.
Stimmt. Ja. Genau, wir haben ja eben schon mal im Vorgespräch, Gerd heißt da nicht richtig. In Deutschland sagen alle Gerd zu dir und in den USA haben sie alle Gerd zu dir gesagt. Ne?
Genau, also ich hab schon alles gehört, also in Griechenland und Italien und alle Art und Weise, dass mein Name ausgesprochen werden kann, habe ich schon gehört. Also ich habe für die Hörer, die dir jetzt zuhören, meine beiden Kollegen jetzt, habe ich schon gesagt, dass ich auf alles antworten werde. Gerd, alles.
Alles. Gut. Fangen wir mal an. Erstmal, was ist denn eigentlich jetzt politisch korrekt? Es weiß ja keiner in Deutschland. Holländer oder Niederländer?
Niederländer. Ist okay. Nicht nur politisch korrekt, aber auch geografisch korrekt, glaube ich, weil Holland ist eigentlich, also wir haben 11 oder jetzt mittlerweile 12 Provinzen und Rotterdam und Amsterdam sind in Nordholland und Amsterdam ist in Nordholland und Rotterdam dann in Südholland und das sind nur Provinzen, aber weil die zwei wichtigen Städte in die Provinzen, da haben irgendwie, ich glaube, dass es deswegen ist. Ich weiß auch, bin mir auch nicht ganz sicher, also ich würde nicht 100% sicher sagen, dass es deswegen ist. Aber die zwei Provinzen, da heißen Nordholland und Südholland. Da gibt es aber noch 10 Provinzen und das ist halt die Niederlande. Mhm. Niederlande.
Also Niederländer und deine Provinz, wo du herkommst, ist Gelderland, ne? Oder Gelderland.
Genau.
Gelderland. Ja, genau. Gelderland. Gelderland. Das ist dann nicht Holländer zu dir, sondern Gelderländer zu dir, ne?
Gelderlander oder Niederländer, ja. Oder,
Niederländer.
Ja. So, weißt du, auch in den letzten Jahren, Holländer werde ich auch, wenn du sagst, hey Holländer, sag mal, gib mal eine Antwort auf diese nächste Frage, werde ich auch antworten. Also alles.
Ich komme ja nicht weit weg von der Niederlande, aus Münster in Westfalen. Und wir haben immer, ist auch nicht böse, aber ich darf das ja sagen, hast du ja alles okay gegeben, wir haben immer Kasköppel gesagt.
Ja, wir sind natürlich zusammen mit die Franzosen irgendwie bekannt für unsere Vielfalt an Käsen, die hier auch in Frankfurt in jeder Supermarkt und genau. auch zu kaufen sind. Und ich glaube, wir sind bekannt für die Spitzname Käskopfe. Und in Wisconsin, den Staat Wisconsin in Amerika, das sind Käskopfe. Und ich weiß nicht ganz genau, was die Französen, also die haben auch hunderttausende Käse. Aber ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand, ein Franzose, mit Käskopf
Tête de fromage.
Schimpft hat. Ne? Ja, genau. De fromage.
Genau. Tête de fromage. Klingt natürlich auch nicht wie in Wien. Dann machen wir kurz weiter. Der Stefan schlagt schon mit dem Fuß, weil er unbedingt mit dir über Basketball reden will. Aber wir müssen diese Klischee bekommen.
Nein.
Hast du in deinem Leben mal einen Wohnwagen gehabt oder hast du Urlaub mit einem Wohnwagen gemacht?
Ich nicht. Wie du weißt und Stefan weißt und vielleicht ein paar Hörer wissen, ich bin 2,11 Meter und Wohnwagen passt nicht. Meine Eltern haben aber, die haben einen Wohnwagen gehabt und haben jahrelang Urlaub gemacht im Wohnwagen. Und aber pass auf, die ersten Jahre, die ich in Deutschland war, ja, in Berlin, hat Steven Aribabo damit angefangen, die Wohnwagenwitze. Auch weil damals, wie heißt der nochmal? Stefan Raab vielleicht?
Ja.
Der hat damit angefangen, ja. Jede Wahl, Holländer, Wohnwagen, bla bla bla, rund um, weiß ich was, 97, 98. Dann hat Steven Aribabo da das auch in die Kabine und Lockerroom damit angefangen, ja, Wohnwagenwitze, ja. Aber ich möchte euch zwei Deutsche sagen, da über die Grenze genau, ne, und dann Richtung zur Westen. Ey, gibt's auch richtig viele Wohnwagen mit weißen Kennzeichen, die aus Deutschland kommen. Also, das nervt genauso viel, wie es euch nervt, glaube ich.
Ich glaube das. Dann hast du denn Klompen?
Klompen habe ich natürlich als Kind gehabt.
Stefan guckt Klompen.
Ja, na, erzähl erstmal deine Hörer, was das sind.
Ja, Stefan, was sind Klompen?
Ich habe keine Ahnung.
Weißt du nicht?
Das sind nicht.
diese Holzschuhe oder Clogs haben wir immer gesagt.
Ach, okay.
Ja, okay, diese
Klompe. Also, ja, das ist auch so eine Holländer Ding, das, aber ich habe die nur gehabt zum Spaß als Kind und vielleicht 3-4 Mal getragen. Aber es gibt immer noch ein paar Bauern links und rechts in Holland, die das wirklich täglich tragen bei der Arbeit. Aber so viel sieht man das auch wieder nicht.
Dann zwei habe ich noch, dann gehen wir ins Eingang.
Okay, gut.
Kannst du Eislaufen, Eisschnelllaufen, weil Holland ist ja, oder die Niederlande ist ja ein Eisschnelllaufland. Und ich habe mir mal gehört, früher waren die Grachten noch immer zugefroren. Jeder Niederländer kann Eislaufen.
Genau, habe ich auch gemacht. Kann ich auch. Ich weiß nicht, warum das ist. Vielleicht ne? Global Warming, weiß ich nicht. Aber es ist jetzt weniger so, dass die ganze Grachten und das ist immer schwierig, ne? Holländisch und Deutsch. Ihr sagt lass mal erst Englisch sagen. Die Ocean sagt ihr Meer und wir sagen, was ist das? Meer und was ist Lake nochmal auf Deutsch?
See.
Genau, See. Wir sagen zu Ocean See, ihr sagt Meer und zum Lake sagt ihr See und wir Meer. Ja, also das andersrum. Aber pass auf, die ganze, mal aufpassen jetzt. Die ganze Seen waren auch immer mit Eis überdeckt im Winter und haben wir also massiv mit alle Holländer. Alle, ne, so eine Wollmütze auf, Schlittschuhe untergebunden und alle auf dem Eis. Also das kann ich auch, ja.
Wunderbar. Und letzte Frage, nur unter uns dreien. Warst du denn schon mal im Coffeeshop?
Ich war mal da, weil ich bin mit 19 nach Amerika gewechselt, College, ja. Und in die ersten 19 Jahre meines Lebens war ich noch nie da. War auch nicht ein großes Ding, war legal, aber habe ich kaum gesehen. Ja? Dann in College, ne, sobald meine Freunde oder Mannschaftskameraden oder ne, ein bisschen recherchiert haben, gab kein Internet natürlich, aber wo ich herkam, dann kam natürlich Coffeeshops, dass Weed irgendwie legal war und natürlich Prostitution legal war, also die Amis waren voll. Dann bin ich im Sommer auch mal zurückgekommen natürlich und nach meiner College-Karriere auch mal nach Holland und eigentlich da mal geschaut, warum es ging. Ja, und das war schon komisch. Also da habe ich auch amerikanische Freunde aus dem College, die sind mir auf Besuch gekommen in Holland. Dann mussten wir rein und das war für die Amis und für mich eigentlich auch sehr komisch. Ja, ich weiß nicht, ob du mal drin warst, nein. Aber das ist so wie ein Supermarkt, ja. So mit einem Anzeigetablett von was du alles kaufen kannst, mit die Preise und ja, muss man sich mal anschauen. Sowieso, wenn du mit Amis unterwegs bist in Holland, dann muss mal rein, ja.
So, jetzt fangen wir an. Wie kommt ein Niederländer, eine Altschnelllaufnation, eine Fußballnation, wie kommt ein Niederländer zum Basketball?
Also meine Familie war so, ich habe zwei Geschwister, wie heißt Geschwister, also ein Bruder und eine Schwester, beide Jünger. Aber meine Familie war schon eine Sportfamilie. Wir haben, man muss in die Schule anfangen, weil alles in Holland Wasser ist, ja, mit Schwimmen. Da war ich eigentlich ziemlich gut. Dann auch gleich mit 6 Jahre alt mit Tennis angefangen. Kurz zwischendurch auch ein bisschen Judo gemacht, aber dann war ich ziemlich gut mit im Tennis auch, war so in so einem Trajekt, das Richtung National Selection, aber ich war, ne, mit 14 war ich 2 Meter lang und das war noch vor dem Boris Becker und Richard Krajicek, ne, Serve and Volley Era und die Tennisspieler waren alle super klein, das war damals Björn Borg und John McEnroe von Baseline zu Baseline und Rennen und hin und her, bla 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 bla. Und mein Nationaltennistrainer meinte damals so ein bisschen so, das wird nichts so, aber technisch war alles okay und ne, hab schon Talent gehabt, aber er meinte, für die Fußarbeit, um mein Tennisspiel zu unterstützen, mach mal nebenbei ein bisschen Fußball oder Basketball, ja, meinte er. Und dann habe ich natürlich nicht Fußball gewählt, aber Basketball gewählt mit 14. Und dann habe ich erst ein halbes Jahr Tennis und Basketball gemacht. Und dann war ich, in ein halbes Jahr war ich eigentlich, ich konnte gar nichts. Aber ich war lang und koordiniert und habe auch so ein bisschen Hand-Eye-Coordination gehabt von Tennis her und Ballgefühl. Aber konnte gar kein Basketball spielen. Aber nur wegen die Sachen und meiner Größe war ich in der Vorselection schon von die holländische Basketball-Jugendnationalmannschaft. Und das war natürlich auch am anderen Ende von Holland, in Rotterdam und Amsterdam die Training die ganze Zeit. Dann habe ich, auch weil ich mag Tennis richtig, ja, ist eine geile Sportart, auch richtig schön zu spielen. Aber Basketball hat mir mehr Spaß gemacht und dann habe ich auch, weil irgendwie nebenbei auch nochmal Schule gemacht werden sollte, habe ich aufgehört, Tennis zu spielen und alles auf Basketball geschmissen. Also mit 14 Jahren habe ich angefangen, Basketball zu spielen.
Und du hast gesagt, du bist dann sehr, sehr schnell auch in die Auswahl gekommen in den Niederlanden. Mhm. Und dein Weg ging ja ganz steil nach oben. Ich meine, du hast dann mal bei einer Jugend-Europameisterschaft Israel 55 eingeschenkt. Ich meine, wie fühlt man sich da als 19-Jähriger, der noch nicht so lange spielt? Da hast du doch gedacht, hey, was ist denn hier los? Das geht ja durch die Decke, oder?
Nee, nicht wirklich, weil ich glaube, in dieser Zeit würde das so sein. Ja? Dann wird gleich die ganze Internet darüber sprechen. Wenn jetzt irgendjemand in die Europameisterschaft 55 Punkte reinschmeißt, dann würde Internet explodieren. Ja? Aber damals habe ich nichts davon mitbekommen. Ich weiß, ich war Topscorer von der Europameisterschaft damals, ich glaube mit 27,7 Punkte pro Spiel. Und dann zweiter oder dritter war Henrik Grödel. Der war genau unter mich. Aber ehrlicherweise muss man auch sagen, dass der Arjen Komacic, kennst du den noch? Arjen Komacic?
Der Kroate.
Genau. Ja. Der war zweiter oder dritter und Henrik Grödel war dann zweiter oder dritter. Ja. Aber man muss dann ehrlicherweise sagen, dass Deutschland oder und Kroatien natürlich die letzten 6 Spiele schwierige Gegner gehabt hat als Holland. Ja? Hm. Und einer von den Gegnern in die letzten Spiele von Holland war Israel und habe ich 55 Punkte reingeschmissen und danach noch ein Spiel gespielt und war ich Topscorer der europäischen U19 war es damals, glaube ich. Genau. Die Junioren waren nicht U18, aber U19. Und das hat schon was bewegt. Aber nicht wie es jetzt schon was bewegen würde mit Internet, aber war schon gut.
Gut, also ich spreche über Internet, aber trotzdem noch mal eine andere Frage. Sind danach dann Scouts auf dich zugekommen? Ich meine, war das zumindest der Fall? Also dass das jetzt nicht, sag ich mal, für die Öffentlichkeit viral gegangen ist, ist klar, aber da sind ja Basketball-Insider. Sind dann die Scouts auf dich zugekommen, die Agenten?
Jein. Erstmal war es so, dass ich noch eigentlich gar kein Basketball spielen konnte. Ich habe dann anderthalb Jahre oder 2 Jahre Basketball gespielt und dann.
Genau, du konntest kein Basketball spielen, hast aber 55
Jahre. Nee, ich gehe jetzt zurück mit 16 Jahren. Damals gab es auch noch den 5-Länder-Turnier. Weißt du das noch? Kennst du das? Das war Deutschland, Frankreich, Holland, Spanien und noch im 5. Land. Und da habe ich dann ein Jahr jünger mit 15 in die U16 gespielt. Auch wieder gegen Henning Harnisch und Henning Rödel und alle, bla 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 bla. Und da habe ich zum ersten Mal ein bisschen was gezeigt. Und dann kamen schon die Colleges. Ja? Die Colleges haben dann mit 16 schon angefangen zu rekrutieren. Das war eine 3 Jahre oder 2,5 Jahre lange Geschichte. Das können wir vielleicht später noch besprechen. Aber das war College und nicht wirklich andere europäische Vereine. Aber dann, nach dem Europameisterschaft U19, wo ich Topscorer war, dann kam auf einmal Real Madrid und Maccabi Tel Aviv und bla 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 bla. Aber Stefan, du bist ungefähr mein Alter, glaube ich. Du weißt doch.
Nein, ich bin
vom Internet.
Das ist total nett von dir, aber ich bin älter als du, aber es ist total nett von dir, Gerd.
Okay, ich wollte auch mal nett sein, ja.
Danke.
Aber vom Internet, genauso mit den Colleges. Die Colleges, die damals waren, glaube ich, 20, 25 Colleges, die mir Scholarships angeboten haben, die haben alle das Gleiche erzählt am Telefon. Ja, wir sind das beste Basketball-Uni-College und wir sind das beste akademisch. Ja, und dann kam Maccabi Tel Aviv und Real Madrid. Ich habe auch keine Ahnung gehabt. Damals war es so, in Holland mindestens 0,00 Basketball im Fernsehen. Und dann war es so eine VHS-Tape, die rumgeschickt würde, nur vom NBA All-Star-Spiel. Und weiterhin kein Basketball gesehen. Also es war sehr schwierig, aber okay. Um deine Frage dann zu beantworten, Scouts, Agenten, nein, damals, das war 87, 88, ne? Eigentlich wenig davon mitbekommen.
Du hast dann dich ja, hast gesagt, es war ein langer Prozess mit dem College, du hast dich dann für LSU entschieden. Darüber muss man natürlich reden. Shaq ist ein Jahr vor dir gekommen, im gleichen Jahr mit dir Stanley Roberts. Das heißt, ihr hattet auf der großen Position, kann man sagen, schon ein klein bisschen Gedränge. Wie ging es denn da im Training ab? Hat es da ordentlich auf die Frucht gegeben?
Aber richtig. Aber Shaq kam ein Jahr später. Kam ein Jahr später. Ich kam rein in 1988 und dann kam auch Stanley Roberts rein, aber da war Top 48.
Genau, der hat ein Jahr nicht spielen dürfen.
Genau, da durfte ein Jahr nicht spielen. Und dann haben wir gespielt mit einem irgendwie kleinen Lineup habe ich eigentlich wenig gespielt, weil nochmals, ich konnte nicht wirklich Basketball spielen, war nur lang und koordiniert. Ja? Dann mein zweites Jahr war Stanley Roberts eligible, also konnte spielen. Shaq kam rein. Und das ging erstmal los im Sommer, ja, wo unter die strikte NCAA-Regeln keine Trainer dabei sein dürfen. Ja, aber wir gespielt, es war unglaublich, Stefan. Wenn du dabei gewesen wäre, was da alles abging in unsere Auxiliary Gym, also Trainingshalle, das war wirklich unglaublich. Also erstmal kam, ich war eigentlich gar nicht so wichtig in die Pickup Games, aber Stanley Roberts war eligible, also spielberechtigt, und Shaq kam rein und die gleiche Position. Und die haben gegeneinander gespielt. Das war unglaublich, was da war, wie da gekämpft wurde. War wirklich unglaublich. Dann habe ich so schnell wie möglich, eigentlich nicht, habe ich nicht initiiert, aber Coach Brown hat dann initiiert, dass ich dem Jahr mit Stanley und Shaq redshirten würde. Und das hat mir eigentlich gerettet, kommen wir vielleicht später darauf, weil du hast natürlich 4 Jahre zum Spielen, aber kannst ein Jahr redshirten, kannst du trainieren, aber nicht spielen, dann hast du ein fünftes Jahr. Und das hat mir am Ende gerettet, weil sonst hätte ich immer, war ich immer Backup von Shaq gewesen, und das extra Jahr hat mich gerettet.
Ihr hattet ja echt eine großartige Truppe, weil ihr hattet ja auch noch Chris Jackson. Jetzt beschreib mal, wie das war, ein unbeschreibliches Talent, aber eben auch dieses Tourette-Syndrom. Habt ihr das erlebt? Wie habt ihr es erlebt? Wie seid ihr damit umgegangen?
Nee, sicherlich haben wir das erlebt. Ich saß neben ihm in der Kabine und der war und ist immer noch, ne? Der heißt jetzt kein Chris Jackson mehr, aber
Mahmoud Abdul-Rauf.
Genau. Und damals war er hochreligiös, aber halt Christianity. Es gibt zwei Sachen, die wir richtig mitbekommen haben von seinem Tourette-Syndrom, und das ist das unfreiwillige Fluchen, das er ständig machte, und das für ihn, weil er so religiös war, war ein großes Problem natürlich. Er fluchte unfreiwillig.
Hat er dich immer Käsekopf genannt?
Nee, hat er nicht. Und ich weiß nicht, du musst mir helfen, das Twitching. Ja, der Twitching,
diese Ticks.
Ja, genau, Ticks. Und dann hat er, aber das hat ihn auch ein richtig guter Basketballspieler gemacht, weil alles, was er machte, musste in seinem Kopf irgendwie perfekt abgehen. Und dann saß er neben mir und dann hat er saß er auf dem Stuhl und wollte er seine Schuhe zumachen. Aber das war dann in seinem Kopf irgendwie nicht perfekt. Und dann hat er wieder neu angefangen und wieder neu angefangen und wieder neu angefangen, und zwischendurch dann hat er was in die Nähe war getappt. Also ich saß neben mir, also hat er mein Unterbein so getappt und bum bum tick tick. Und das war auch beim Essen, also wenn er sein Glas Wasser hochheben wollte und es war in seinem Kopf nicht perfekt, dann hat er ein Glas wieder hingesetzt und nochmal aufgeheben, bla bla bla. Und das hat sich dann auch übersetzt in sein Basketballtraining. Jeder Wurf musste perfekt sein. Und wenn er dann nach dem Spiel oder nach dem Training irgendwas nicht richtig, nicht gestimmt hat, dann hat er manchmal stundenlang geworfen, bis 1-2 Uhr morgens, bis die Wurf ihn irgendwie perfekt angefühlt hatte. Ja? Und also das haben wir schon gemerkt, vom Training nach zum Dormitory, wo wir geschlafen und gewohnt haben. Wenn dann nichts um ihn rum war, was er ne, tappen konnte, so, dann hat er irgendwie vorüber gebogen und in den Boden, weil außen, draußen getappt. Ja? Also das war schon, er hat nicht den schlimmste Art und Weise oder Form von Tourette gehabt, aber es war schon sehr deutlich. Wir haben natürlich nach 2 Monaten uns daran gewöhnt und dann war es auch nichts mehr eigentlich.
Wahnsinn. Was war für dich denn, als du rübergegangen bist ins College mit zarten 17, für dich die größte Herausforderung? Hast du dich gleich wohlgefühlt?
Niederländer? Nee, ich war erstmal ein zarter 19. Ich war gerade im Juli 19 geworden. Ja. Ich musste von meinen Eltern erstmal die Schule in Holland fertig machen, habe ich. Dann war ich war 18, dann im Juli 19 geworden und August hin für 5 Jahre. Ja. Das erste, die erste große Anpassung war damals in Europa. Also ich glaube Deutschland auch nicht, bin mir sicher nicht, weil Henning Harnisch und Henrik Rödel und die waren genauso dünn wie ich, haben keine Krafttraining gemacht, ja. Und ich auch nicht. Ich war schöne 2,11 Meter damals und weiß ich was, 101, 102 Kilo, also dünn, ja. Dann haben wir natürlich im Vorsaison, wo wir nicht trainieren konnten mit den Coaches, konnten wir schon mit einem Trainer Krafttraining machen. Das war so unglaublich hart. Da konnte ich gar nicht laufen. Also da konnte ich die ersten 2 Monate gar nicht gehen. Also von meinem wir haben dann Dormitory gehabt, zu zwei Spieler zusammen in ein Schlafzimmer mit einem Sink und dann gemeinsam duschen, Dusche die wir, und Toiletten, die wir, okay. Und dann, weiß ich nicht, 20 Meter, 30 Meter weiter draußen war die Cafeteria, wo wir zusammen mit den Fußballspielern, also nicht Fußball, aber American Fußball, und wenn wir alle Athleten essen konnten, und die 20 Meter, 30 Meter konnte ich gar nicht laufen. Das war so hart und schwer. Das war wirklich unglaublich. Und die Anpassung war schon schwer. Also das ist dann übersetzt auch Richtung Athleticism, also das athletische Basketball, der da schon gespielt wurde in den Zeiten, in 1988, war schon ganz anders als in Europa.
Wolltest du mal aufgeben? Hast du mal gesagt, nee, ich pack das nicht, ich will wieder in schöne Niederlande?
Nee, keine Sekunde, nee. Also nicht mal die ersten 2 Monate, dass ich gar nicht gehen konnte. Und auch nicht die 4 Jahre, dass ich eigentlich 4 Jahre lang, also 3 Jahre mit plus 1 Jahr Redshirt, nur 8 Minuten gespielt habe. Ja? Ich habe niemals eine Sekunde irgendwie mit den Gedanken gekämpft oder überlegt, dass ich aufhören wollte und zurück nach Holland. Niemals, nie.
Du hast ja gesagt, das Jahr Redshirt hat dich gerettet. Du hast ja dann in deinem Seniorjahr sehr amtliche Zahlen aufgelegt, über 15 Punkte, über 10 Rebounds, bist dadurch ein First-Round-Draft-Pick geworden. Aber diese Zeit davor mit Shaq, mit Stanley Roberts, hast du mal überlegt, ob du dich um einen Transfer bemühst, wenn du gesagt hast, du wolltest nicht zurück, hast du vielleicht gedacht, na, an einem anderen College kann ich vielleicht meine Fähigkeiten besser präsentieren, um mir dann auch größere Chancen im Draft zu sichern?
Ich verstehe die Frage, weil sowieso jetzt, also die letzten 10 Jahre, sind College-Spieler super transfer-happy. Ja? Also ja. Der Transfer-Portal ist manchmal 300, 400 Spieler lang, ja? Jeden Sommer. Und, aber damals auch, nein. Ich weiß noch, dass mein drittes Jahr mein Coach Dale Brown vorgeschlagen hätte oder mindestens die Option mit mir besprochen gehabt, ob ich vielleicht nicht transferen wollte, ob das nicht vielleicht besser für mich war. Ja. Aber ich habe gleich gesagt, ich weiß nicht, ob das inhärent genetisch ist oder dass ich das von meinen Eltern mitbekommen habe, aber ich wollte, also ein Quitter oder aufhören, war bei mir nicht drin. Ja? Und ich habe gleich Coach Brown gesagt, nein, will ich nicht. Also vielleicht hat auch was damit zu tun, dass LSU ist. Ja, das ist schon ein College. Das ist, was da alles abgeht rund um Athletics, also Athleten und Sportarten, ist wirklich unglaublich. Und ich wollte nicht weg. Ich wollte da versuchen, mich durchzusetzen. Und hätte ich das geschafft, Stefan, dann Hätte ich das schaffen müssen, wenn Shaq nicht Hardship gegangen wäre. Also Hardship heißt, dass wenn du die 4 Jahre nicht insgesamt benutzt, aber vorhin sagst, okay, ich gehe in die NBA, dann gehst du Hardship. Ja? Wenn er das nicht gemacht hätte, wäre mein letztes Jahr, mein fünftes Jahr, gleichzeitig gewesen mit Shaqs viertes Jahr. Ja. Dann hätte ich nie gespielt und hätte ich wahrscheinlich nach meinem fünftes Jahr zurück nach Holland gegangen und irgendwie, weiß ich was, Den Bosch oder Zwolle was gespielt, weiß ich nicht. Hm. Aber er hatte glücklicherweise gesagt, ich gehe in die NBA und dann habe ich angefangen, da auch war ich Starter und die Zahlen hast du genannt und das war eine richtig schöne Zeit. Aber wieder, ich bleibe das wiederholen. Für die Hörer, die ein bisschen jünger sind, ist das schwierig zu verstehen. Es gab kein Internet und da waren nur Zeitungen. Also ich wusste schon, dass aber Zeitungen, wer liest dann im College in Zeitung? Also ich habe das nicht gelesen und ich habe einfach Basketball gespielt und am Ende des Jahres waren die Zahlen da und okay, ja. War ich eingeladen für Pre-Draft-Camps und war all College this und all College das und bla 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 bla, aber richtig mitbekommen habe ich es nicht.
Und aber dann war es so, dieses letzte Jahr hat dich gerettet. Du hast diese Zahlen aufgelegt, dann wirst du gedraftet in der ersten Runde von Orlando, die im Jahr zuvor den Diesel gedraftet haben und du hast den Diesel wieder vor dir. Was hast du in dem Moment gedacht?
Das ist ein Ding, das könntet ihr beide vielleicht aufschreiben, eine Frage, eine Trivia-Question, die keiner weiß. Es gab nur einmal in die NBA-Geschichte, dass ein NBA-Verein 3 Jahre hintereinander in die erste Runde ein Center von dem gleichen College gedraftet hat. Also in 1991 war es Stanley Roberts, in 92 war es Shaquille O'Neal und 1993 war es Keart Hamming. Ja? Und den Trivia Question kann keiner beantworten, könnt ihr aufschreiben. Gut, wenn dann irgendjemand auf eurer Podcast kommt, der prätendiert, NBA-Experte zu sein, dann könnt ihr das fragen. So. Aber okay, ja, dann war ich in Orlando, ja. Und erstmal war ich in Cantu, weil ich erste Runde gedraftet war und das war das letzte Jahr, dass erste Runde Draftees nicht ein automatisches 3-jähriges garantiertes Vertrag angeboten müssten. War das letzte Jahr, also ich war in den gleichen erste Runde Draft mit Penny Hardaway und Penny war natürlich Priorität, verstehe ich, und die Argumentation von Orlando war, du hast eigentlich nur 1 Jahr College gespielt, vielleicht wäre es gar nicht schlecht, 1 Jahr Europa zu spielen. Also war ich erst 1 Jahr in Cantu, Euroleague, dann zurück in die NBA und dann war ich wieder hinter Shaq und das war genauso eine Katastrophe wie die 3 Jahre in LSU. War schwierig.
Du hast dann insgesamt 8 NBA-Spiele bestritten für Orlando und Golden State. Im Nachhinein, wie bewertest du diese Zeit? Was hat es dir vor allen Dingen auch an Erfahrungen gebracht, die du heute nicht missen möchtest?
Also keine Spielerfahrung. Ja? Also das hast du schon bezeichnet. Also ich war... Erste Jahr war ich auch meine einzige Verletzung, war so eine Knieverletzung. Und ich sah gar nicht, wenn ich keine Knieverletzung gehabt hätte, dass ich irgendwie ein NBA-Superstar gewesen wäre. Das sage ich gar nicht. Aber das war schon ein Problem. Am Basketballerfahrung schwierig. Schon die Intensität und die Anzahl von Spielen und das Reisen und alles habe ich schon viel von mitbekommen. Aber die ganze Mentalität in die NBA war schon unglaublich. Also wir haben Richard DeVos als Eigentümer gehabt. Der ist der Eigentümer auch von Amway. Und damals schon in 93, 94 habe ich mal gehört, dass er 80 Millionen pro Monat verdiente. Ja? Und der hat auch richtig so eine Stempel auf den Verein gedrückt, gesagt, pass auf, wenn es was Besseres gibt für den Spieler, wir machen das Beste für die Spieler, also Kabine, Reisen, alles, ja. Und wenn er das gekauft hat und bla bla und die nächste Woche kam was Besseres raus, wird es ersetzt. Also alles war so unglaublich hochwertig und speziell. Das war so eine sehr spezielle Zeit, unglaubliche Erfahrung. Aber wie du schon erwähnt hat, es war nicht bezüglich Basketballentwicklung. Also ich habe trainiert, da habe ich auch viel gelernt, natürlich in die Trainungen, aber Spielzeit habe ich nicht bekommen. Also ich habe da am Ende der Bank gesessen und so meine Handtuch, wie heißt das?
Gewedelt
und angefeuert, und das war es eigentlich. Ja.
Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Replay Basketball. Das ist der Online-Shop für Basketballer. Dort bekommt ihr wirklich alles, was ihr für diese wunderbare Sportart benötigt. Schuhe, Trikots oder die Ausstattung für Training, Spiel und Freizeit, einfach alles. Und damit ihr euch draußen genauso über diese brandneue Kooperation wie wir freuen könnt, bekommt ihr exklusiv 10% on top auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code TALKINGBASKETBALL-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei WePlay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge.
Würdest du dann sagen, dass deine Schauspielkarriere als Actor bei Blue Chips besser war als deine NBA-Karriere?
Pass auf, also Schauspieler bin ich nicht, aber das hat schon vorher angefangen. Ne? Kannst du auch nochmal googeln. In College gibt es keine Commercials, geht gar nicht mit. Das sind alles Amateure. Ja? Jetzt werden die College-Spieler auch bezahlt, aber damals nicht. Aber in der NBA habe ich natürlich einen Link gehabt mit Shaq, weil wir in die gleiche College gespielt haben und eine bestimmte Freundschaft und bla 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 bla. Sein Manager von Shaq damals, sein persönlicher Manager, war auch ein LSU-Spieler, die zusammen mit uns beide gespielt hat. Also mit die beide habe ich auch den Privilege, also wie heißt das? Privilege gehabt.
Das Privileg.
In die Commercials, also die Commercials von Shaq mit Pepsi und Reebok und alles mitzumachen. Das war der erste Ansatz zu meiner Schauspielkarriere. ich war dann, weißt du, die Commercial, wo Shaq irgendwie schlecht spielt, vom Feld läuft und dann durch Cartoons mit Bugs Bunny und weiß ich was, dann Pepsi an Pepsi trinkt, auf dem Spielfeld zurückkommt und auf einmal richtig gut spielt, über jemanden wegdunkt. Der Typ, der über ihn wegdunktet, das bin ich dann. Ja. Aber das war schon geil, weil Orlando hat natürlich Universal Studios. Es war um die Ecke, haben wir Commercials gemacht. Das war schon eine schöne Erfahrung. Und dann kam auf einmal den Anruf von Dennis Tracy, das ist unsere Mannschaft. Der war der Mannschaftskamerade in LSU, da war sein persönlicher Manager von Shaq. Hat er angerufen im Sommer: Hey, Gert, bist du in Holland oder wo bist du? Nee, ich bin in Orlando. Hast du Bock, einen Spielfilm mitzumachen? Ich so: Natürlich habe ich Bock drauf. Wo ist das? Das war dann, glaube ich, in Indiana. Ja, in Indiana, weil die haben dann Blue Chip gefilmt in Indiana, weil die wollen volle Hallen haben. Und in Indiana kommen die sogar
Halle voll.
Ja? Genau, so 15.000 Leute zum Filmdreh. Und bin reingeflogen, abgeholt vom Flughafen in eine Limo, gleich zur Set. Und erstmal musste ich mir meine Haare schneiden lassen und dann bla bla bla, haben wir einfach Basketball gespielt, ja. Und dann auch, weil die Connection nochmal mit Shaq und Dennis Tracy. Dann abends meinte ich: Gerd, wo bist du? Okay, wir holen dich ab. Also wieder Limo, dann zu Hotel von Nick Nolte. Und dann mit Nick Nolte mal ein bisschen was trinken gegangen und so. Und das war schon eine richtig schöne Zeit. Aber ich weiß, dass du einen Halbwitz machst, ja? Aber Schauspieler war ich eigentlich nie. Also ich habe kein Talent dafür, glaube ich.
Aber wenn ein Niederländer in einer der wichtigsten Ligen des Weltsports auftaucht, Gert Hamming, wie hat sich denn das Land Niederlande, wie hat sich deine Heimat für dich interessiert?
War das Nuller. Nuller, nix. Also erstmal, du hast am Anfang der Podcast schon erwähnt, dass wir nicht ein richtig großes Basketballland sind. Und wir haben damals so ein Basketball-Magazin gehabt, das hieß damals Full Court Press. Okay, ich glaube, in die Zeit, dass ich in Amerika war, dass drei, viermal ein Journalist vorbeigekommen ist in den 7 Jahren. der Artikel geschrieben hat. Und wenn ich dann im Sommer für die Nationalmannschaft gespielt habe oder dann vielleicht auch nochmal ein Interview, aber ich bin selber Holländer und ich mag das auch eigentlich. Ja? Also ich habe in Amerika gespielt, wo obwohl ich nicht ein Superstar war, aber ne, also die ganze Fans und alles, das ist schon interessant, dass man so formulieren. In Griechenland das Gleiche. Ja, ich habe 3 Jahre in Griechenland gespielt, das Gleiche. Italien auch. In Deutschland ein bisschen weniger, aber in Holland ist das null. Ganz einfach wie ein langer 2,12 Meter Typ mit Glatze und Bart auf die Straße laufen. Keiner kennt dich. Und ich muss sagen, wir haben dann auch entschieden, in Holland zu wohnen und unsere Kinder groß werden zu lassen. Ich weiß nicht. Und ein Grund dafür war auch das. Also ich bin Holländer und die holländische Mentalität, also ein bisschen stoisch, ja? Ja. Das mag ich schon. Ja.
Jetzt hast du ja schon erwähnt, in welchen Ländern du alle warst. Wir müssen natürlich auch über deine Zeit in Deutschland reden. Alba Berlin. Im letzten Podcast hatten wir hier Patrick Femerling. Mhm. Patrick Femerling hat gesagt, Pešić hat uns alle gebrainwashed. Siehst du das auch so?
Also Brainwashing hat ein negative, helf mir mal, ein deutsches Wort.
Konnotation.
Konnotation, schön. Er hat schon, aber wenn es funktioniert, kann es nicht negativ sein. Wenn etwas funktioniert, kann es nicht negativ sein. War es schwer und hart? Ja, sicherlich. Wir haben trainiert ohne Ende. Wenn irgendjemand jetzt, ein Trainer jetzt in der deutschen Bundesliga, so trainieren würde, wie wir die 3 Jahre, also ich war 3 Jahre da, ja. Wir trainiert haben in Berlin unter Svetislav Pešić. Ich glaube, dass die Spieler nicht, dass sie das nicht machen würden und aufhören würden, denke ich mal. Ja, aber es war erfolgreich. Du weißt das auch. Ne? Wir haben gegen dir und auch gespielt. Ja. Es war erfolgreich und dann stimmt es auch. Und ich muss dazu sagen, dass ich jetzt glaube, wenn ich zurückgucke auf die Zeit, die 3 Jahre in Berlin, dass auch weil wir so hart trainiert haben, dass wir zusammen als Spielergruppe, also 12 Spieler plus 2 von Tusli, Jugendspiele, die dann später richtig auch großartige Spieler geworden sind, Nationalmannschaft, bla 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 bla, dass wir auch richtig zusammengekommen sind. Zusammen durch tiefe Talen und dann auch groß hoch den Berg hoch, ja, und Meisterschaften gewonnen und Pokal gewonnen. Und was dann davon darüber geblieben ist, also wir sind eigentlich alle noch befreundet. Ja, wenn ich dann hier jetzt als Trainer von Frankfurt in Berlin gegen Berlin spiele, kommen die Spieler vorbei, sagen Hallo und gehen wir was trinken. Das ist alles, glaube ich, dann zurück zu Svetislav Pešić, alles, glaube ich, auch zurückzuführen auf, wie er uns gebrainwashed hat. Ja? Und nochmals, ich meine das nicht hundertprozentig negativ. Natürlich war es schwer und hart und das war, boah. Aber das Positive daraus war, dass wir uns zusammen, also als Spieler zusammengekommen sind und dass wir auch lebenslang, denke ich mal, Freunde geblieben sind. Ja? Und das ist etwas sehr Positives. Ja.
Du bist nach Berlin dann nochmal nach Griechenland und hast dann in Köln deine Karriere beendet. Wie schwer ist es dir gefallen, als Spieler die Schuhe an den Nagel zu hängen?
War nicht einfach, doch war es einfach. Das war ein Zusammenkommen von 3 Faktoren eigentlich. Ja. Mein letztes Jahr in Köln war eigentlich erfolgreich. Beide Mannschaft, wir haben Pokal gewonnen, ja, in dem Jahr. Und individuell war es auch ein gutes Jahr für mich. Ich war Leading Rebounder in ULEB Cup, was jetzt Europe Cup ist. Und hätte eigentlich einfach noch weiterspielen können. Aber 3 Sachen kamen zusammen. 2 Jahre vorher, also in 2002, haben meine Kinder kein Holländisch gesprochen. Null, weil die haben in Berlin eine internationale Schule, in Athen, in Griechenland, überall internationale Schule gemacht. Aber wir wollten schon, dass unsere Kinder in Holland aufwachsen. Dann haben wir in 2002 gesagt, wir kaufen ein Haus in Holland und schmeißen die in eine holländische Schule, dass sie auch Holländisch lernen, weil die haben kein Wort Holländisch gesprochen. Ja? Und die waren damals 7 und 8 und das war die richtige Zeitpunkt, das zu machen. Und von da aus habe ich dann einen Verein gesucht, wo ich dann noch spielen konnte. Das waren dann eigentlich der Meister in Holland oder Bonn oder Köln. Der Rest war nicht, ne, in Fahrdistanz. Okay. Dann, also die 2 Jahre in Köln waren schöne Jahre, wirklich. Aber ich habe sehr wenig von meinen Kindern gesehen. Ja, ich habe wieder einen Jugo-Trainer gehabt. Jugo oder ein serbischer Trainer, ja. Und wir haben viel trainiert und wenig von meinen Kindern gesehen. Das war wichtig. Ja, das war Fakt Nummer 1. Fakt Nummer 2 war, dass es mir auch langsam körperlich schwerer war, die ganze Trainingseinheiten durchzumachen. Ja. Drittens, mein Freund und mein Agent, also mein Agent, Freund, Agent, ja, der mir betreut hat, von der Minute, dass ich aufgehört habe, College Basketball zu spielen, Harry Kipp, ist in dem Sommer vor meiner letzten Saison verstorben, ja, an Krankheit, Krebs, ganz schnell. Und hat sich die Möglichkeit, vorneweg haben wir das schon besprochen, er war ein Teil von Courtside, ja, einer von 3 Eigentümern. Und er hat gesagt, spiel Basketball so lange, wie du kannst, aber wenn dann aufhörst, vielleicht ist das dann der nächste Schritt für dich, ja. Und weil mein Freund Harry Kipp verstorben ist, im Sommer vor meinem letzten Jahr in Köln, war der dritte Faktor, das mitgespielt hat, meine Entscheidung erleichtert hat, sag mal so. Weil ich konnte gleich weitermachen in etwas, das mit Basketball zu tun hätte. Und die 3 Faktoren waren entscheidend.
Würdest du jetzt gerne als Trainer Gert Hamming den Spieler Gert Hamming haben?
Boah, den Basketball, den die Sportart Basketball hat sich schon so geändert, dass die, ne, 1:1, ja, den Gert Hamming von den Berliner Jahren nicht passen würde in das Basketball von heutzutage. Also damals hat jeder Verein 4 Typen von 2,12 Meter gehabt, die 120 Kilo oder 115 Kilo, 120 Kilo waren. Und da, na, wurde damals noch Post-up gespielt. Und ne, also das war ein anderes Basketball. Der würde ich 1:1 wahrscheinlich nicht nehmen. Basketball taktisch und technisch. Von Einstellung schon, denke ich mal. Ja.
Wollte ich gerade fragen, als Charakter hättest du dich verpflichten?
Ja, natürlich. Also eine Mannschaft voll mit Gert Hamings wäre, ne, wäre Blindmeister jedes Mal. Nee. Aber dann war ich natürlich später, in Köln war ich 34, 35. Und dann habe ich auch angefangen, im Sommer ein bisschen durchzutrainieren, weiter zu trainieren, weil die ersten 2 Monate waren sonst zu schwierig, ja. Und damals war ich auch 108 Kilo und beweglicher und habe auch besser meine Dreier geworfen und bla 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 bla. Vielleicht konnte der Gert Hamming in das Basketball von heutzutage eine Rolle spielen, vielleicht. Ja.
Also das wollte ich nämlich sagen, also gerade in deiner Kölner Zeit warst du ja fast schon ein Pick and Pop, ein Stretch vor.
Ein Trendsetter.
Ja, ein Stück weit warst du das wahrscheinlich auch, ja, also in dieser Beziehung. Deswegen wollte ich das sagen. Also Harrys Tod, also ich will jetzt über Harry reden, aber Harry war ein großartiger Mensch.
Großartig.
Du hast ihn 1000-mal besser gekannt als ich, aber ich habe ihn natürlich auch gekannt. Mhm. Das war die Entscheidung, oder hat die Entscheidung, Agent zu werden, ein Stück weit mit beeinflusst? Was hat dann letztendlich die Entscheidung beeinflusst, vom Agenten zum Trainer zu werden?
Och, das war schon eine lange Geschichte, weil erstmals, okay, 2004 aufgehört, waren meine Kinder noch ziemlich jung, ja, ich habe 3 Jungs und wir waren noch ziemlich jung. Dann habe ich erstmal 2 Jahre richtig 24 Stunden am Tag auf eine Agentur konzentriert. Aber dann mit 10 Jahre alt wollten meine Kinder eigentlich auch Basketball spielen. Ja? Ich habe hab gesagt, wo ich aufgewachsen bin. Aber dann bin ich wieder, habe ich ein Haus gesucht in 2002. Das war an die Grenze Deutschlands. So, wirklich, das ist in einem Dorf, Millingen am Rhein. Die Grenze des Dorfes ist auch die Grenze mit Deutschland. Also 200 Meter von Deutschland weg. Warum sage ich das jetzt? Es war ein Dorf, wo kein Basketballverein war. Ja, die wollten dann Basketball spielen. Und dann haben wir einen Basketballverein gesucht und das war in Nimwegen. Das war eine halbe Stunde fahren. Ja, die Jungs waren dann und in den Dorf haben wir auch keine richtige, wie heißt das? Das ist eine Grundschule auf Deutsch und die nächste Schule heißt?
Gymnasium. Oder
ja, Gymnasium, Grundschule. Ich weiß gar nicht, wie das heißt auf Deutsch. Aber von 12 bis 16, 17, 18 Jahre, abhängig von welcher Level.
Weiterführende Schule nennen wir es mal.
Genau, weiterführende Schule. Gab es auch nicht in dem Dorf. Mussten meine Jungs auf dem Fahrrad eine Stunde zur Schule, dann eine Stunde zurück, essen, dann eine halbe Stunde zurück zum Basketballtraining, dann eine halbe Stunde zurück im Auto ein bisschen studieren und bla 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 bla. Das habe ich dann ein paar Mal gemacht und also ein halbes Jahr gemacht. Dann bin ich zu den Trainer von meinen Jungs gegangen und gesagt, pass auf, ich fahre eh hin und her. Wäre es vielleicht möglich, dass ich deine Assistenttrainer werde? Meinte der Typ, nee, keine Chance. Also, okay, gut. Dann habe ich das nochmal einen Monat hin und her gefahren, nochmal gefragt, sagt er, nein, nicht wirklich. Dann dritte Mal sagt er, okay, komm, lass uns das machen. Dann haben wir zusammen 5 Jahre Jugendtraining gemacht und damit hat es angefangen. Am Anfang, weißt du, ich weiß nicht, ob ihr das gleich, am Anfang war ich so, boah, ich mag meine Kinder schon, ja, aber andere Kinder von anderen Leuten, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die mag. Aber gleich den ersten Training hat richtig viel Spaß gemacht. Also wie die Kinder dann auch reagiert haben und versucht, sich zu verbessern. Ich habe das dann 5 Jahre gemacht, Jugend, und dann auch holländischer Meister U12, U14, U16 und U18 geworden, mit so einer Truppe aus einem halb Dorf, halb Stadt, ja, und war richtig geil. Dann auch internationale Turnier gespielt. Und dann sind meine Kinder alle drei zur Basketballschule in Spanien gegangen. Und da habe ich nochmal richtig 2 Jahre auf Agent gemacht. Und dann in die Zeit haben schon Vereine in Holland gefragt, jetzt willst du nicht mal Trainer werden hier, ja? Und das war nie die richtige Situation. Also ich habe 3-4 Mal Nein gesagt. Und dann auf einmal kam so ein neuer Verein, wo ich auch Einfluss hätte, wie das alles zusammengestellt werden würde, sollte, also meiner Meinung nach. Ja. Und dann habe ich in 2018 oder 2018, der Saison 2018-19 bei Dordrecht Windmills zugesagt.
Und deine Zeit in den Niederlanden als Trainer war ja super erfolgreich, du hast Titel abgesahnt. War dann für dich auch klar, Olli hat schon mal gesagt, die Niederlande sind kein Basketballland, ich muss den nächsten Schritt machen, europäisches Ausland, oder hat sich das eher jetzt zufällig ergeben? Oder ist da so eine Art Karriereplan dahinter zu sagen, ich bin hier so erfolgreich, ich bin hier so gut, ich habe mir einen Namen in Europa gemacht, jetzt der nächste Schritt?
Ja, teilweise, ja. Ich glaube, dass ein Mensch, der viel Topsport, also auf höchstem Niveau einen Sport ausgeübt hat, ein Challenge braucht, also eine Herausforderung braucht. Ja. Und meine Zeit in Leiden war super. Also Vorstand super, Spieler super, alles war super. Aber wie du erwähnt hast, also wir haben da auch alles gewonnen, ja? Außer der Pokal, aber das ist der niedrigste von den drei, also Meister geworden. Dann war es nochmal wichtig, weil du sagst, also in Holland ist Basketball nicht die große Sportart, stimmt, aber es gibt jetzt die B-Next League, ja? Genau. Wo Holland und Belgien zusammen eine Liga haben und die haben wir dann letztes Jahr gewonnen. Das war der große Überraschung in Holland, belgischer Basketball in den letzten 30 Jahren, glaube ich. Ja? Keiner hätte erwartet, dass ein holländischer Verein Ostende oder Charleroi oder weiß ich was, genau, oder Antwerp schlagen würde. Niemals, keiner. Und wir haben dann die B-Next gewonnen letztes Jahr und gleichzeitig auch europäisch, ne, eine Europe Cup, Bayreuth rausgeschmissen und Karlsheim rausgeschmissen und dann Halbfinale gespielt gegen Batice hier, das war schon schwierig, aber richtig erfolgreich Basketball gespielt. Und dann zu deiner Frage, ich war nicht so beschäftigt mit einem Karriere-Schrittenplan, aber eine neue Herausforderung. Ich glaube, die nächsten 10 Jahre auch in Leiden bleiben können. Aber was würde ich dann versuchen zu erreichen? Nochmal die B-Next gewinnen? Ja, natürlich. So eine Serie und ein Dynasty aufbauen ist schon eine Herausforderung. Oder nochmal Meister? Ja, natürlich, das ist eine Herausforderung. Aber nicht so eine große Herausforderung als, glaube ich, ein Schritt im Ausland. Und das war, glaube ich, durchschlaggebend.
Jetzt hast du eine ganz große Herausforderung in Frankfurt. Wir müssen natürlich trotzdem auch mal zu was Aktuellem kommen. Ihr seid aktuell Tabellenvorletzter. Die Situation ist nicht einfach. Was gibt dir den Glauben und die Hoffnung, dass das mit dem Klassenerhalt für die Skyliners klappt?
Was gibt mir die Hoffnung? Das Glauben. Ja, besser Glauben. Ich glaube daran, dass wir den Klassenerhalt schaffen, weil wir jetzt auch zwei Sachen, weil wir auch jetzt gesunder und gesunder werden. Und das heißt, dass wir auch die Spieler haben, um Spiele zu gewinnen. Also kurzer kann ich es nicht formulieren.
Okay. Zum Abschluss noch, oder Olli, bitte.
Ja, ich habe eben, ja mal gefragt, ob du als Trainer den Gerd Hamming verpflichten würdest. Jetzt frage ich auch umgekehrt, würde denn Gerd Hamming als Spieler gerne unter Trainer Gerd Hamming trainieren oder würdet ihr nicht klarkommen?
Das ist natürlich eine einfache Antwort. Natürlich würde ich das machen. Ja, nee. Also ich bin...
Was bist du für ein Trainer?
Das zweite Mal, dass du so fragst. Was bin ich für ein Trainer? Ich habe den Glück gehabt, für 5 Hall of Fame Coaches zu spielen. Und keiner Trainer ist perfekt. Ich sowieso nicht. Ja? Aber 5 Hall of Fame Coaches, das heißt, dass die, wie viele Kriterien gibt es, um einen Coach zu umschreiben? Also vielleicht 6, ja, Motivation, In-Game-Coaching, Practice-Coaching, taktisch, technisch, Entwicklung, bla 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 bla. Und von jeder Trainer habe ich, denke ich, was mitgenommen. Und das dann 6-stellig oder 5-stellig, sorry, 5 von die 5 Hall of Fame Coaches habe ich schon was mitgenommen und das mir auch versucht eigen zu machen. Ja, du kannst nicht als Trainer irgendwie machen, als ob du eine andere bist. Ja, und ich glaube, dass ich authentisch bin und dass das auch erfolgreich war. In die letzten 2, 3 Jahre. Ja? Dass es jetzt noch nicht erfolgreich ist in Frankfurt, hat natürlich auch mit mir zu tun. Ja? Wir sind eine Mannschaft von Spieler und Trainer, das ist mit uns alle zu tun. Aber wie gesagt, ich habe das feste Glauben drin, dass wir in die nächsten 8 Wochen die Anzahl von Spielen gewinnen können, die wir gewinnen müssen. Aber habe ich deine Frage gar nicht beantwortet. Aber die Antwort ist ja, würde ich unbedingt machen.
Gut. Ich will noch mal, weil du sagst, du warst ja auch Coach deiner Söhne, das ist ja auch nicht so ganz einfach. Dein ältester Sohn Shane war holländischer Nationalspieler, hat im letzten Sommer seine Karriere beendet. Ich glaube, Ryan und Nick spielen noch, ist korrekt, ne?
Nee, die spielen auch
nicht. Bin auch nicht mehr. Welche Rolle hat denn Basketball für eure Vater-Sohn-Beziehung gespielt und inwieweit hat Basketball manchmal auch eure Vater-Sohn-Beziehung belastet?
Das ist schon, also ich habe auch in Amerika so viele Geschichten gehört, wo Vater richtig so einen Stempel auf das nicht nur athletische Leben von die Söhne gedruckt haben, aber das dann auch das ganze Leben. Und das geht zu oft schief, ja. Ich habe bewusst auch das nicht gemacht. Also ich habe immer gesagt, wenn ihr kein Basketball spielen wollt, dann müsst ihr das nicht machen. Und dann, wenn die recht auch laut und deutlich gesagt, nee, wir wollen Basketball spielen, habe ich auch nicht mit meinen Kindern besprochen, aber einfach auch mit meiner Frau besprochen gehabt. Lasst uns dann das machen. Im Training bin ich Trainer, aber sobald wir im Auto sitzen, zurück nach Hause fahren, ist das vorbei. Und ich habe niemals mit meinen Kindern zu Hause irgendwie ein Spiel zurückgeguckt oder Videoanalyses gemacht oder nochmal gesagt, hey, lasst uns hier auf dem Spielfeld hier im Dorf nochmal an eurem Wurf arbeiten. Ich weiß nicht, ob andersrum ihr bessere Basketballspieler gewesen wäre. Ja, genau. Vielleicht. Aber vielleicht war dem Verhältnis, die ich jetzt habe, mit meinen Kindern schlechter. Also das ist so eine Abwägung. Weiß man, kann natürlich auch sein, gibt es auch Beispiele, aber wenige, glaube ich, wo so ein Vater richtig, richtig Druck macht, ständig und ganze Leben Basketball ist, bla 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 bla. Und trotzdem dass er ein gutes Verhältnis hat mit seinem Sohn. Geht auch, ja. Aber auf die Schiene haben wir es nicht gemacht. Ich habe immer, im Training war ich hart, erklärt, dass ich das auch sein müsste, weil sonst gibt es so eine schiefe, komische Auge von den anderen Spielern. Ja? Aber sobald wir im Auto saßen, zurück nach Hause, haben wir über andere Sachen gesprochen.
Ja. Jetzt warst du ein erfolgreicher Spieler. Du warst ein erfolgreicher Agent. Du bist ein erfolgreicher Trainer. Werden wir vielleicht auch noch den Manager Gerd Hamming im Basketball erleben?
Boah.
Weil dann hast du ja alles gemacht eigentlich, was relevant ist.
Weißt du, Stefan, wenn irgendjemand fast 15 Jahre Agent ist, bist du auch fast Manager. Nach den ersten 2 Jahren haben wir auch gesprochen. Ja? Du warst so, oh, Gerd Hamming, so ein komischer neuer Agent, bla 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 bla. Verstehe ich.
Ja? Du hast mir immer für J.J. Strasser viel zu viel Kohle aus dem Rücken geleiert.
Ja, ey, das ist mein Job. Das war mein Job. Aber
nein, J.J. war es wert.
Ja, genau, J.J., super Typ erstmal. Genau. Und auch sehr gute Basketballspieler natürlich. Ja? Und die ersten 2 Jahre, 3, 4, 5 Jahre, war es kein General Manager oder President, der gesagt hat, oh, okay, jetzt habe ich ein Verhältnis mit Gerd Hamming und bla 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 bla. Aber die letzten 10 Jahre schon, da hast du eine Beziehung, die so eng ist, dass du zusammen Schritt für Schritt auch eine Mannschaft zusammenbaust und zusammen guckst, welche Spieler passen würde. Dann würde der General Manager oder Präsident immer noch vielleicht einen Spieler von einem anderen Agent nehmen. Darum geht's nicht. Weil der eine Spieler oder 2 Spieler, die du als Agent auch in dem Verein hat auch einen großen Vorteil daran, dass die Mannschaft gut funktioniert. Also ob das jetzt ein dritter Spieler ist von deiner Agentur oder ein anderer. Also aber richtig auch tief mit in die Tiefe gesprochen mit General Manager und Präsident über wie die Mannschaft zusammengebaut wird. Da habe ich auch viel, viel, viel davon gelernt. Aber in dem Sinne war ich auch schon mal Manager, ja, also nah bezogen bei das Zusammenstellen von der Mannschaft. Natürlich als Manager dauert das dann danach noch 9 Monate und da ist ein Agent dann weniger damit einbezogen. Aber ein Manager, wer weiß, Stefan, keine Ahnung, würde ein deutscher Verein einen Holländer als Manager nehmen? Weiß ich nicht.
Vielleicht aber ein Niederländer.
Ja, touché.
Zum Schluss wollen wir dich noch wieder ein bisschen privat kennenlernen. Erstmal, wie geht's Ella?
Was denn? Woher weißt du das?
Ja.
Ella wird langsam alt. Ich war natürlich heute vor dem Podcast schon spazieren mit Ella. Und ist 10 Jahre alt, ist so ein Rettungshund aus Spanien, die ich übrigens in Deutschland in so ein Tierheim abgeholt habe, genau über die Grenze, wo ich wohnte. Und super, super süßer Hund, aber die ersten 6 Jahre, so eine Jagdhund, die ersten 6 Jahre war sie vor mir weg, sprintet, gerannt, ohne Ende und jetzt ist so ein bisschen älter und läuft mir hinterher. Also es geht sie gut, aber ne, alter Hund jetzt.
Alter Hund, das war Ella. 24/7 Basketball oder machst du auch noch ein bisschen was anderes, um einen Ausgleich zu haben für dich?
Ich versuche einen Ausgleich aufzubauen, aber ist nicht so einfach, weil auch nach gewonnenen Spielen bin ich eigentlich die nächsten 48 Stunden ständig irgendwie mit Kopf bei einem Spiel dabei. Verlorene Spiele sowieso. Ja? Das ist erstmal die erste 48 Stunden. Dann natürlich fängt die Vorbereitung an für das nächste Spiel. Also ist schon viel, viel, viele Stunden sind da mit einbezogen. Aber wenn ich was machen will, bin ich natürlich 3-mal am Tag, 2-mal am Tag länger mit Ella unterwegs. Das. Und was ich eigentlich mache, ist, ich gucke mir viele, wenn die Zeit das zulässt. Aber im Vergleich mit anderen Menschen glaube ich viele Films an. Ich mag mir Filme anschauen. Ja,
ja da hast du ja auch einen Bezug zu. Ich meine, ja. Blue Chips ist ja bekannt für Nick Nolte, Penny Hardaway, Shaquille O'Neal und Gerd Hamming.
Genau, und Gerd Hamming.
Das sind und ja wenn einer gute schauspielerische Leistung einschätzen kann, dann Gerd Hamming.
An du.
Als ehemaliger Schauspieler. Ne?
Genau. Ich kann das schon einschätzen, ja. Menschenkenntnisse, ja. Yeah. Nee, aber ich war übrigens noch mal vor einem Film auf Audition. Kennt ihr den Basketballfilm Eddie? Mit Whoopi Goldberg und wo sie Trainerin ist von den New York Knicks? Ich war, das komische Geschichte, ich war dann, die haben mir reingeflogen für so eine Audition, kam ich rein, dann so eine große Horseshoe-mäßig sind die Tische hingesetzt worden mit, weiß ich was, 25 Leute. Die haben mir so eine Skript zugeschickt, sollte ich die highlighted in gelb machen. Das war dann der einzige ausländische Spieler in den New York Knicks, die vor Whoopi Goldberg gespielt hat. Ja? Okay. Und ich war natürlich Ausländer, aber es fiel mir irgendwie schwierig, mein Englisch auf Ausländer-Englisch auszusprechen. Ich stand dann da, 25 Leute haben mir angeguckt, war komisch, habe ich so ein bisschen geactet. Habe ich den nicht bekommen, hat Dwayne Cinches, kennt ihr noch, ja?
Ja.
2,20 Meter
ja.
aus Florida und hat auch NBA gespielt. Der Amerikaner ist, hat die Rolle bekommen, obwohl er gar kein Ausländer ist, aber seht ihr eher aus als ein, weiß ich was, ein Russe oder weiß ich was, sowas. Aber hätte ich fast meine zweite Rolle bekommen. Aber das unterschreibt nochmal, oder dass ich kein Schauspieler bin.
Gut. Ja. Aber Dwayne Cinches talked English with an accent. That's why he got the role, right,
my friend? So etwas, ja, so etwas hat er, ich war nicht dabei, aber so etwas hätte er dann mal machen müssen. Und ich war dann, mein Englisch war eigentlich
zu gut,
glaube ich, da zu gut. Ja. Mhm.
Aber wer Ella hat, braucht er keinen Oscar.
Oh. Genau. Ich habe mein Trophäe, ich habe Ella.
Stimmt. Du hast Ella. Und ganz kurz, sonst Musik, Lesen, Kochen, gibt es da noch was du noch machst?
Ich koche natürlich, weil, Stefan, du weißt, wo ich wohne, denke ich mal, im Nordwestzentrum. Ja? Da gibt es alles. Ja? Aber trotzdem besuche ich mal zu kochen. Lesen mache ich auch, weil das ist vielleicht besser als einen Film anschauen auf dem Handy noch was nachgucken, vor dem man schlafen gehst. Ja, lesen ist wahrscheinlich besser. Und das Dritte, was hast du gesagt?
Musik. Kannst du Instrumente oder was hörst du für Musik? Oder ist die Musik, also, die jetzt mit euch in der Kabine spielt, genau die Musik, die du gerne hörst?
Aber auf keinen Fall. Die Musik, die in der Kabine spielt, nervt ohne Ende. Also unglaublich. Bin ich vielleicht ein alter
Hund.
Schnell gesagt. Alter Hund.
Ella.
Ja, alter Hund. Nee, keine Chance. Ich bin eher in Classic Rock oder Rock sogar oder Metal, sogar zu Trash Metal. Aber wow. Alles, was das weißt du warum auch? Es ist schwierig zu verstehen, aber wenn die Musik dir gefällt und dann die Lyrics auch mal nachlässt, die versuchen was zu sagen, was zu überzubringen, also was Intelligentes. Also wenn ich, also die Musik heutzutage, erstmal die Musikart mag ich nicht, ja, aber dann, was da gesagt wird, ist mal auch irgendwie, ich weiß nicht, das ist einfach nicht mein Ding. Und deine? Ja, jetzt guck dir mal komisch an, was sagt er dann? Ja, alles. Ne? Welche Musik hörst du?
Thrash Metal ist es nicht unbedingt meine Richtung.
Okay.
Aber ich habe mich tatsächlich noch nicht mit den Lyrics beschäftigt. Vielleicht muss ich das mal machen.
Die Lyrics, les mal. Also das, die versuchen, was rüberzubringen, also auf eine intelligente Art und Weise. Also damals auch das Vorteil, auch in Amerika College zu spielen und in NBA zu spielen. Alle Konzerte kommen da vorbei. Ja, dann kannst du die Hintertür nehmen und dann stehst du vorne da bei die. Also mein erstes Konzert war Def Leppard. In 1988 war unglaublich. Dann später natürlich Guns N' Roses, Metallica dreimal und Faith No More und weiß ich was alles. Alles. Na, auch Classic Rock wie Ozzy Osbourne und weiß ich was alles. Ja? Und Led Zeppelin. Das ist so beeindruckend. Das ist wirklich unglaublich. Und natürlich habe ich dann auch so von anderen Musikarten auch Konzerte miterlebt, aber hat mir einfach nicht gegriffen.
Stefan, gut, also die Woche wieder nach Ulm, dann können wir mal Metal hören, dann sind wir vielleicht auch schneller da.
Ja, genau. Aber dann auf dem Handy die Lyrics mitlesen.
Die versuchen, ja, genau.
Was rüberzubringen.
Ja. Ja. Gute Kombination. Also ich fahre, Olli liest mir die Lyrics dabei vor und dann schauen wir mal.
Okay.
Ja, ganz lieben Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht, waren sehr, sehr interessante Einblicke. Das erste Mal, dass wir jemanden hatten, wirklich mit Olli, mit vier Berufen.
Ja.
Spieler,
ja.
Agent,
ja.
Coach und ja. Schauspieler.
Ach so, ich wollte da viel. Ich dachte, du würdest sagen Time Manager. Nee, aber Schauspieler auch noch. Hey, für die Hörer zu Hause, ist vielleicht wichtig zu wissen, dass vor dem, dass wir das alles hier aufgezeichnet haben, die beide mir gesagt haben, dass Beleidigungen hin und her erlaubt sind. Ob das von mir auch okay war. Also habe ich gleich gesagt, natürlich ist das okay. Ich finde, so Wohnwagen, und das sind keine Beleidigungen, wir sind stolz darauf. Also lasst uns dann enden mit den richtigen Beleidigungen.
Okay, dann hau einen raus.
Nee, das war ein Witz, ich habe keine. Was kann ich sagen?
Ja, danke, Kasko, okay, dass du dabei warst. Ja.
Okay, nee, ich habe keine Beleidigung, bin zu nett. Käskopf sind so nett.
Ja, ist genau. Auch keine Beleidigung, ist eine Anerkennung für das, was ihr für die Käseindustrie macht.
Für die Leerdammer und die Gouda. Und
genau. In diesem Sinne, also, Grüße an Ella und danke für deine Zeit. Viel Erfolg für deine Projekte, was du in Zukunft vorhast, und bitte bleib gesund.
Dankeschön, und es hat Spaß gemacht. Danke euch.
Uns auch. Gerd, alles Gute, und wir sehen uns bald in einer Halle in Deutschland.
Okay, auf jeden Fall. Wir freuen uns. In diesem Sinne, das war Talking Basketball mit Olli D., mit dem Schauspieler Gerd Hamming und mit Stefan Koch. Auf Wiedersehen und bedankt. Bedankt.
Ausgeblieben.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.